Schon wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind ja im Freestyle-Sommer, wo ich ein bisschen erzähle und noch weniger Skripte verwende, als ich sonst schon tue. Wobei Sommer relativ ist, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, hier in München. Ich würde übertreiben, würde ich sagen, wir sind in einem milden Herbst. Nein, wir sind eigentlich hier, es ist wie November, nur in grün. Also ich muss sagen, ich bin ja einfach schon froh, dass hier noch grüne Blätter zu sehen sind. In dieser Herbsttristesse, in dieser Kälte. Ich glaube aktuell, gut, es ist jetzt auch 0.43 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, aber glaube ich noch 11 Grad draußen oder 12. Also es ist richtig frisch. Es ist auch gemütlich drin, die Wohnung ist noch warm, weil es doch ab und zu mal die Sonne, mal eine halbe Stunde. Also München ist so ein bisschen so, es schüttet wirklich aus Kübeln, dann knallt die Sonne drauf, damit es schön schwül wird und dann schüttet es weiter, es stürmt. Es ist unschön. Und nichtsdestotrotz, wir haben Mitte Juli und ich nehme Sie heute mal auf eine kleine Reise in die Vergangenheit mit, und zwar sehr weit in die Vergangenheit, um was zu verdeutlichen. Stellen Sie sich mal vor, als wir Menschen gerade anfingen, uns so zu entwickeln, als wir so anfingen, Höhlen zu beziehen, so kleine Dorfgemeinschaften zu bilden, einfachste Werkzeuge zu haben. Ich weiß nicht, ob wir da schon Feuer hatten. Sagen wir mal, wir hatten schon Feuer. Es soll jetzt auch nicht absolut geschichtlich auf den Tag genau korrekt sein, aber Sie wissen, was ich meine. Also so klassische Neandertaler, die sich hier zu einer Dorfgemeinschaft zusammengeschlossen haben. Und jetzt stellen Sie sich so vor, es ist so der Morgen dämmert. Die Bewohner kommen aus ihren Höhlen, schauen sich so ein bisschen um. Der Erste denkt sich, wäre eine gute Idee, wenn ich hier mal loslaufe und mal schaue, dass ich was zu essen finde. Er läuft so, geht in den nächsten Wald, da kommt irgend so ein Säbelzahntiger, schlitzt ihn auf. Ein Bewohner weniger im Dorf. Ein anderer Bewohner hat so die Idee, da ist so ein Berg, da könnte ich ja mal raufgehen, mal schauen, ob es da Essen gibt und was da so ist. Da geht also dann euphorisch los, klettert da hoch, immer höher, verläuft sich, es wird dunkel, er hat nichts zu essen, er hat nichts zu trinken, es kommt vielleicht auch noch ein Unwetter. Ja, wieder ein Bewohner weniger im Dorf. Der Nächste sagt, Feuer ist ja toll, ne? Spielt da ein bisschen rum, verbrennt sich irgendwie den halben Arm, stirbt daran. Der Nächste geht einfach nur mal Beeren pflücken, reißt sich an irgendeinem Dorn die Hand auf, kriegt einen Wundbrand, eine Infektion. Sie ahnen es, wieder ein Bewohner weniger im Dorf. Ein anderer hat die Idee, er könnte mal nach links laufen, mal nach rechts, mal nach vorne, mal hier ganz weite Strecken den ganzen Tag zurücklegen, auf der Suche nach Nahrung. Alles, was er findet, sind irgendwie drei Grashalme. Das macht er die ganze Woche und dann ist er irgendwann so ausgezehrt, so erschöpft und hat viel zu wenig gegessen für das, was er sich bewegt. Wieder ein Bewohner weniger. Tragische Geschichte, aber das Leben damals war wirklich hyper lebensgefährlich. Und es hat ja auch extrem lange gedauert, bis wir irgendwann mal, wenn man sich mal so die Tausende von Jahren nimmt, bis wir dann mal irgendwann Antibiotikum hatten, bis wir eine Tetanusimpfung kannten, Waffen gegen wilde Tiere hatten oder sie so weit ausgerottet hatten, dass sie uns in den meisten Gegenden der Welt gar nicht mehr gefährlich werden. Es hat lange gedauert. Das heißt, es war damals eine sehr todsichere Sache, morgens aufzustehen. Es war wirklich todsicher, es waren einfach Gefahren ohne Ende. Und trotzdem haben wir es irgendwie geschafft zu überleben. Wir sind noch da, nach so langer Zeit, obwohl es eigentlich fast unmöglich war zu überleben. Und wie haben wir das geschafft zu überleben? Genau, wir hatten eine ganz, ganz große Hilfe, eine Überlebenshilfe. Unser Kopf. Unser Kopf hat uns davor bewahrt, dass wir komplett aussterben, obwohl an jeder Ecke irgendwo der Tod lauerte. Und wir vielleicht auch in vielen Dingen, sind wir heute teilweise auch noch ein bisschen dämlich, ein bisschen unbedarft waren, nicht richtig nachgedacht haben, was auch immer. Es war todsicher. Also unser Kopf musste eine Strategie entwickeln, damit wir überleben. Und wie konnte er das tun? Ganz einfach, indem er uns vor Gefahren warnt, indem er einfach hier das Kommando übernimmt und uns beschützt. Lag nicht in die Dornen. Boah, der hohe Berg, das könnte gefährlich sein. Geh nicht einfach um die nächste Ecke. Schau erst mal, ob da eine Gefahr lauert. Ja, sei vorsichtig mit dem Feuer. Lauf nicht einfach ziellos auf irgendeinen Berg, den du nicht kennst. Du weißt nicht, was dich da erwartet. Ja. Hey, verdammt, du kannst nicht einfach hier hunderte von Metern oder gar zig Kilometer jeden Tag laufen, ohne sicher zu sein, dass da Nahrung ist. Du verbrauchst viel zu viel Kalorien. Das ist alles gefährlich. Unser Kopf hat uns vor Gefahren gewarnt und hat uns davon abgehalten, Dinge zu machen. Und wenn wir jetzt mal in die Zeit von heute gehen, wir stehen morgens auf. Es gibt keinen Säbelzahntiger, der uns anfällt, wenn wir vom Schlafzimmer in die Küche gehen. Dann gehen wir noch kurz auf den Balkon, gießen die Blumen, reißen uns am Rosenstrauch, kleben Pflaster drauf, wir sind ja gegen Tetanus geimpft. Dann ziehen wir uns an, was nicht schwierig ist, weil wir alle Kleider im Überfluss haben. Das heißt, wir werden auch nicht erfrieren, wenn es draußen kalt ist. Und wenn es heiß ist, dann können wir auch eine Mütze aufsetzen oder uns leichte Kleidung anziehen. Und dann gehen wir in den nächsten Supermarkt und machen dort so ein Kühlregal. Stellen sich vor, Sie machen so die Kühlregaltheke auf und denken sich, was will ich trinken, was will ich essen? Das einzige Limit, wie viel Budget habe ich für meinen Einkauf? Ich werde in jedem Supermarkt für jedes Budget genug Nahrung kriegen, damit ich heute nicht verhungern werde und morgen. Also diese ganzen Gefahren sind nicht mehr existent. Das Problem ist, dass unser Kopf das nicht weiß. Der lebt immer noch im Neandertaler-Gen. Es ist alles gefährlich. Der Idealzustand für unseren Kopf ist, zu sagen: Bleib da liegen, bleib da sitzen in deiner sicheren Wohnung und beweg dich nicht so viel. Es kostet alles Kalorien. Wer weiß, wann wir wieder Essen kriegen. Ja? Und wenn du dich bewegst, dann bitte beweg dich nur, um zu essen und zu trinken, und dann setz dich wieder hin. Verschwende nicht deine Reserven, die du gerade mühsam bekommen hast. Ja? Und wenn du schon die Wahl hast, was du isst, dann nimm bitte das mit dem meisten Zucker, mit dem meisten Fett, mit den meisten Kohlenhydraten, damit du Reserven aufbaust, weil wer weiß, ob wir morgen noch Essen kriegen. Und lang da nicht hin, geh da nicht rüber, mach dies nicht, mach jenes nicht. Egal, was du planst zu tun. Und das Schlimme ist, es ist völlig egal, ob wir planen, etwas Praktisches zu machen, wie aus dem Haus zu gehen, oder ob wir etwas Theoretisches planen, wie ein Business zu machen oder irgendeinen anderen Plan. Es ist unserem Kopf völlig egal. Jeder Plan ist eine potenzielle Gefahr, nicht zu überleben. Jeder Gedanke, jede Idee, die wir haben, was wir als nächstes tun, ruft bei unserem Kopf sofort das Alarmsystem auf den Plan. Der sagt: Stopp, mach das nicht, das könnte gefährlich sein. Und diese Programmierung ist etwas, mit der wir unser ganzes Leben zu kämpfen haben. Ist allgemein auch bekannt, die Stimme im Kopf, die ständig sagt: Oh, pass hier auf, das kann doch nicht funktionieren, das ist gefährlich, mach das nicht. Ja, dieses Arbeiten gegen den Kopf, darüber hatte ich auch schon oft gesprochen, soll auch gar nicht jetzt so das Thema sein. Ich denke nur, diese Geschichte, was war früher, wie ist es heute und was hat sich in unserem Kopf geändert, nämlich nichts, verdeutlicht das einfach nochmal sehr. Und dazu kommt noch eine soziale Verantwortung, die wir Menschen haben, weil wir ursprünglich einfach darauf angewiesen waren, zusammen in Gruppen zu leben, weil es einfach sicherer war. Es war sicherer gegen andere Menschen, die einem was Böses wollten. Es war sicherer gegen wilde Tiere. Man konnte in der Gruppe besser jagen. Man konnte besser Nahrung suchen. Man konnte sich gegenseitig helfen. Man war stärker. Das heißt, es war komplett wichtig, diese Gemeinschaft zu haben. Und das bedeutet als nächsten Schritt, dass es auch komplett wichtig war, auf diese Gemeinschaft aufzupassen. Jeder passt auf den anderen auf. Hey, pass auf, nee, lauf nicht um die Ecke, da sind immer Säbelzahntiger. Geh nicht auf den Berg, da ist schon mal einer hier dabei gestorben, weil er hat sich verlaufen. Mach das nicht, fass nicht in die Dornen. Dann kannst du dir ganz böse was holen. Wir wussten noch gar nicht, wie es heißt, aber wir wissen, das ist tödlich. Das heißt, wir haben auf andere aufgepasst. Das heißt, wir sind jetzt in der Situation heute, dass unser Kopf zwei Strategien fährt. Strategie Nummer eins: aufpassen, Vorsicht, zurückhalten, mach überhaupt am besten gar nichts, dann kann auch nichts passieren. Jede Veränderung ist potenzielle Gefahr. Und zweitens, pass auf die Gemeinschaft auf, dass die keinen Blödsinn machen. Das heißt, im Idealfall sind wir in einer Situation, und dieses Idealfall meine ich gerade triefend ironisch. Im Idealfall sind wir also in folgender Situation, egal was wir tun wollen, egal was wir planen, egal was wir vorhaben, egal was wir verändern wollen, um aus Dingen rauszukommen, die uns nicht gefallen, unser Kopf kämpft brutal dagegen an, weil er einfach sagt, jede Veränderung ist Gefahr, ändere nichts. Denn der Kopf sagt immer, wir haben mit dieser Strategie, die wir momentan haben, die letzten 14 Tage überlebt, also warum sollten wir was ändern? Und das ist das, warum Leute immer in Schulden hängen bleiben, warum sie immer nicht ihr Business starten, warum sie immer nicht rausgehen, um einen Partner zu finden, warum sie nicht anfangen zu trainieren, um ihre Idealfigur oder Idealgewicht zu kriegen, warum sie nicht aufhören zu rauchen, nicht aufhören zu trinken, nicht aufhören zu viel zu essen, weil der Kopf immer sagt, es hat doch die letzten 14 Tage funktioniert, also ändere nichts. Das ist Punkt 1, unser Kopf stoppt uns. Und Punkt 2, wir haben da noch ganz viele liebe Menschen um uns herum, bei denen immer sofort dieser Reflex, ich muss die Gemeinschaft beschützen, einsetzt und die auch noch dazu kommen und uns vor allem warnen, was wir ändern wollen. Denn das ist eine potenzielle Gefahr und wenn wir uns in eine potenzielle Gefahr begeben, dann könnten wir dabei draufgehen und wenn wir draufgehen, fehlen wir der Gemeinschaft. Das heißt, und das ist mir lange nicht klar gewesen, ich habe mich immer geärgert, mein Leben lang, über alle Menschen, die mir pausenlos erzählt haben, das wird nicht funktionieren, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das ist viel zu gefährlich. Lass das sein. Weil ich immer dachte, warum sind die so, warum bremsen die mich, warum machen die das, warum sind die so fies? Ich habe nie verstanden, dass sie das aus einem Reflex heraus tun, die Gemeinschaft zu beschützen. Das heißt, ich bin zwar so weit gekommen, dass ich irgendwann verstanden habe, mein Kopf arbeitet gegen mich, also ich weiß, warum er das tut, und wenn ich weiß, warum er das tut, dann kann ich es ignorieren. Das geht letztlich mit einem einfachen Mechanismus. Wenn mein Kopf sagt, lass das ist anstrengend, das ist gefährlich, es tut weh, dann weiß ich, ich muss es jetzt machen, weil er will mich nur davon abhalten, weil er denkt, es ist gefährlich. Und ich mache es trotzdem. Und ich rede jetzt natürlich nicht über Schwachsinn. Natürlich, es gibt Fakten. Ja, wenn ich aus dem 10. Stock springe, dann werde ich mir mindestens sehr wehtun oder noch mehr. Aber so alles, was wir so in unserem Leben vorhaben und der Kopf immer sagt, mach das nicht, er will mich nur beschützen. Das habe ich verstanden und damit konnte ich auch sehr gut immer umgehen, weil ich wusste, der Kopf arbeitet gegen mich und ich wusste auch, ich muss es jetzt einfach nur durchziehen, ich muss eine Routine etablieren. Nach ungefähr 21 Tagen hört der Kopf auf, dagegen zu arbeiten, weil er sagt, okay, wir haben es überlebt, also ist es nicht verkehrt, dann ist es ihm wurscht. Und wenn ich dann nochmal 40 Tage dranhänge, dann habe ich so eine Routine etabliert, dass ich nicht mehr drüber nachdenke. Das habe ich verstanden. Aber ich konnte nie damit umgehen, warum andere Menschen dauernd sagen, mach das nicht. Und es ist ja so, dass es uns wirklich beeinflusst. Denn, mal ein einfaches Beispiel nehmen, ich will über einen Hochseil laufen in 5 Meter Höhe. Und ich habe das erstmal trainiert, 10 cm, 20 cm, ich bin da komplett sicher, ich kann das jetzt. Ich will es unbedingt können. Jetzt sage ich, jetzt probiere ich das mal so in der Höhe. Und da, wenn irgendwo einer steht und sagt, ja, hey, ich glaube nicht, dass du das schaffst, du wirst runterfallen, dann pflanzt er in mir einen Reflex, dass ich mich damit beschäftige, es wird nicht funktionieren. Und es ist unglaublich schwer und ich kann wirklich sagen, Jahrzehnte gebraucht, damit umzugehen, das zu ignorieren. Ich habe das immer versucht mit allen möglichen Dingen. Ich hatte Ihnen da mal so eine Geschichte erzählt. Stellen Sie sich vor, Sie haben den Garten, den pflegen Sie. Ja, das ist so Ihr Kopf, Ihre Gedanken. Das ist alles schön hergerichtet. Da gehen immer wieder Leute vorbei und schmeißen irgendwelchen Müll in den Garten. Das sind diese negativen Gedanken. Und ich habe diese Menschen immer so als Feind gesehen und als Gegner und als gemein. Und es hat mich brutal geärgert und es hat immer auch irgendwo, es setzt sich fest. Ja, wenn man irgendwo einem sagt, boah, ich habe die Idee, das und das und jenes, und der sagt, boah, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Es bleibt immer was hängen. Also die Stärke zu haben, die Kraft zu haben, dass einem das komplett egal ist, Ich weiß nicht, ob man das hier erreichen kann. Ich habe es bis heute nicht geschafft. Das bleibt immer, setzt sich immer so ein bisschen was bleibt immer hängen. Ja? Und aber ich habe eben auch immer gedacht, es ist Eifersucht, es ist Neid, es ist Missgunst. Mir war nie klar, dass es einfach nur ein Reflex ist, weil bei dem anderen macht es im Kopf Klick, der sagt, hey, da ist jemand aus deiner Gemeinschaft, der will sich in Gefahr begeben, du musst ihn davon abhalten, sonst fehlt er der Gemeinschaft, wenn er es nicht überlebt. Und der Kopf unterscheidet nicht, dass es nicht um Leben und Tod geht, wenn jemand jetzt eine Geschäftsidee hat oder sagt, ich fange morgen hier mit einem Training an oder was auch immer, ja. Oder ich wandere aus, egal was. Das ist dem Kopf egal. Da will jemand was ändern, also bringt er sich somit für den Kopf in Lebensgefahr und davon ist er abzuhalten. Das heißt, diese Menschen handeln gar nicht daraus, weil sie mir irgendwie was nicht gönnen oder weil sie uns einfach bremsen wollen oder weil sie eifersüchtig sind. Nein, die handeln aus dem Reflex raus. Es ist letztlich der gleiche Mechanismus, wie unser eigener Kopf uns bremst. So machen es die anderen Menschen, weil deren Kopf sagt, hey, du musst das Gemeinschaftsmitglied jetzt sofort beschützen, red dem das aus, der soll nichts ändern, viel zu gefährlich, der tanzt aus der Reihe und dann bricht die ganze Gemeinschaft zusammen. Da kommt auch dieser Spruch, bleib mal so, wie du bist, lass alles so, wie es ist, weil die Gemeinschaft hat ja die letzten 14 Tage zusammen überlebt. Also wenn du jetzt was änderst, bringst du das ganze Gefüge in Gefahr. Und das ist natürlich kompletter Bullshit heutzutage. Aber wenn wir uns mal klar machen, dass andere das nur sagen, weil deren Kopf ihnen sagt, hey, halt den davon ab, ist es nichts anderes, was mein eigener Kopf auch tut. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, meinen eigenen Kopf zu überstimmen und zu sagen, ich mache das trotzdem, ich gehe diese Veränderung ein, dann kann ich das auch genauso, wenn jemand anders zu mir kommt, sagen, naja, der sagt es jetzt nicht, weil er mir einreden will, weil er mir das Schlechtes will. Das ist nichts anderes. Der hat genau, was mein Kopf gerade mit mir macht, macht sein Kopf jetzt auch mit mir. Das kann ich also genauso ignorieren, weil ich kann es jetzt einordnen. Es ist ein Relikt. Es ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Und diese Erkenntnis hat mir extrem geholfen, damit umzugehen, wenn mir Leute von außen sagen, ah oh ja, ob das so weitergeht. Ja, da erzählt man einem, war ja, ich habe jetzt hier geschäftlich dies, das, jenes und es läuft so und so und dann kommt so als erstes, ja, wenn es dann auch nur so bleibt. Das lässt einen so einknicken. Das gibt dann so einen Stich, weil man denkt, ach so, wieso denkt er, dass das nicht so bleibt? Mache ich es doch nicht so gut? Ist es doch nicht richtig? Sieht er irgendwo was, was ich nicht sehe? Hat er vielleicht recht? Oh mein Gott, wir sind sofort in diesem Negativ drin. Warum? Weil unsere nächste Programmierung anspringt, reagiere auf diese Argumente. Denn diese Argumente, wenn du darauf reagierst, machst du es nicht mehr. Dann änderst du nichts mehr und dann ist alles gut, dann bist du safe. Und deswegen ist es so wichtig, das einzuordnen. Diese Stimme im Kopf, die uns einfach immer letztlich nur Schutz geben will und die Stimmen der anderen Menschen, deren Kopf denen sagt, mach dein Mund auf und red dem das aus, damit hier nichts passiert. Und das sind diese, ja, nicht mal, das sind nicht mal Negativprogrammierungen, das sind einfach Schutzmechanismen. Und die zu erkennen und damit richtig umzugehen, macht vieles unglaublich leichter. Und jetzt komme ich noch zum zweiten Teil, der mir auch extrem wichtig ist, und es sind diese, oder es ist diese Stimme im Kopf. Denn es ist zum einen dieses, der Kopf will uns davon abhalten, uns in Gefahr zu begeben, Dinge zu verändern. Aber dazu kommen ja auch noch viele wirre Gedanken, die wir oft haben, die uns in irgendeine negative Richtung ziehen, mit der wir auch richtig umgehen müssen. Und das ist jetzt Teil 2. Wir kennen ja alle diese Zahlen, dass wir am Tag 60, 70.000 Gedanken haben. Ich weiß immer noch nicht, wie man das hochgerechnet hat, aber die Zahl findet sich immer so 60, 70.000 Gedanken am Tag. Und davon sind bis zu 70% negativ. Jetzt muss man sich mal vorstellen, das ist ein schöner Vergleich. Man würde mit jemandem 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, einen Monat, jedes Jahr, sein gesamtes Leben, von der Geburt bis zum Tod. Hätte man also jemanden um sich, der einem den ganzen Tag 70.000 Sachen durch den Kopf schickt, auf einen einredet und davon sind 70-80% negativ. Was würden wir mit so jemandem machen? Spontan würden ihm irgendwann sagen, ja, halt die Fresse, ich kann dein negatives Gelaber nicht mehr hören. Wir würden in endlose Diskussionen gehen, zu versuchen, ihn zu überzeugen, dass es doch gar nicht so negativ ist. Alles Mögliche. Aber die Frage ist, wie kriege ich so jemanden zum Schweigen, indem ich ihn wegschicke? Aber ich rede von der Stimme in unserem Kopf. Wir verbringen mit uns die meiste Zeit des Lebens. Niemand verbringt mehr Zeit mit uns als wir selbst, zwangsläufig. Das heißt, wir sind den ganzen Tag mit dieser Stimme im Kopf zusammen, die uns unglaublich viel denken lässt. Wir sehen irgendwas, irgendein kleiner Trigger löst eine Gedankenkette aus, eine Assoziationskette. Wir riechen, was wir schmecken, was wir hören, was wir fühlen, was alles Mögliche. Es flutet den ganzen Tag durch uns. Ja, man denkt an irgendwas, dann kommt das nächste, plötzlich landet man wieder irgendwo, wo man gar nicht dran denken wollte oder wo man gar nicht erinnert werden, was auch immer. Es ist letztlich ein Riesendrama mit uns selbst. Und es gibt natürlich auch da diese Ansätze, ja, diese negativen Gedanken, dieses Angst vor diesem haben, sich über jenes Gedanken zu machen, so dieses, setz dich damit auseinander, wenn es soweit ist. Das Problem ist ja, wenn ich mir heute über etwas Sorgen mache, was vielleicht in 6 Wochen sein könnte, ich kann ja nichts dagegen tun, ich kann das Problem nicht lösen, weil es ja erst in 6 Wochen vielleicht eventuell passiert, ja. So wie Mark Twain mal gesagt hat, das ist ein Zitat, das ich liebe, ja, in meinem Leben gab es unendlich viele Katastrophen, zum Glück ist keine davon je eingetroffen. Aber das hilft uns alles nichts, ja, das ist letztlich keine Strategie, die anwendbar ist, wenn diese Gedanken da sind, wenn sie dieses Thema für sich haben, das hat jetzt auch nicht prinzipiell jeder, viele Menschen haben das auch gelöst, gehen damit hervorragend um. Aber wenn sie dieses immer wiederkehrende, diese Stimme, die immer, die sie den ganzen Tag damit nervt, ich hatte schon mal diese Strategie gesagt, so einen Gedanken anhalten, anschauen, sagen, ist dieser Gedanke jetzt gerade hilfreich? Das ist was, das ist so ein Kurzzeitbooster, ja, damit kann ich einfach mal einen Gedanken auf die Schnelle abstellen. Aber es geht ja auch darum, dauerhaft damit umzugehen. Und das Problem ist, dass wir dadurch, dass wir immer wieder uns mit negativen Gedanken auseinandersetzen, sie einfach immer an uns nagen, wir sie irgendwann auch als gegeben hinnehmen. Das heißt, man kommt in so eine Phase, ich habe das zumindest so erlebt, dass ich einfach dann dachte, es ist auch alles irgendwie schlecht, es ist alles irgendwie negativ, es war nur Probleme. Ich habe lange Zeit früher mal die Strategie gehabt, dass ich immer so nach Phasen mich gesehnt habe, wo mal alles erledigt ist, was einen gerade so Langzeitsachen, die man Wochen oder Monate am Hals hat, dass es endlich mal gelöst ist und dass mal endlich mal nichts ist. Aber ich habe irgendwann gemerkt, das passiert einfach nicht. Ja, es kommt immer wieder was, es ist immer wieder irgendein Thema. Und je mehr wir uns da reinfallen lassen, umso schwieriger wird es natürlich damit umzugehen. Und irgendwann ist man in so einem Trudel, dass man sagt, es ist irgendwie alles schlecht. Und was da ganz interessant ist, dass ich gemerkt habe, also wie man sagte, ja, man muss man Dinge halt ändern, wenn sie einen so belasten. Aber klar geworden ist, dass ich eigentlich gar nichts ändern will, dass es eigentlich gar nichts gibt, was ich jetzt ändern möchte. Dass ich eigentlich nur immer in diesen Gedanken, die in mir kreisen, mich damit beschäftige und sie haben gar keine Relevanz, weil ich noch teilweise in irgendwelchen alten Triggern gelebt habe, weil ich irgendwelche Dinge, die früher mal schlimm waren, und wenn irgendwas in einer etwas Ähnliches, in einer anderen Form, was mich irgendwie trotzdem daran erinnert hat, was mich eben getriggert hat, ich sofort diese Programmierung hatte, boah, ich bin wieder in der Situation wie damals. Und es ging mir mit ganz vielen Sachen so, geschäftlich, gesundheitlich, vor allem in diesen beiden Bereichen habe ich das ganz extrem gehabt, dass mich irgendwelche Sachen getriggert haben Und ich war sofort in diesem Gefühl, in dieser Programmierung, als es wirklich mal schlimm war. Und ich habe überhaupt nicht realisiert, dass es aber aktuell gar nicht schlimm ist. Und das war eine Erkenntnis, die hat mich echt umgehauen. Denn da ist mir klar geworden, dass ich vieles irgendwo dauernd beachte, also Gedanken beachte, die gar keine Relevanz haben, die gar nicht mehr stimmen. Und ich mich in eine Programmierung eingeschliffen habe, die ich nicht mehr hinterfragt habe, sondern die ich einfach so hingenommen habe. Und immer wenn irgend so ein Trigger kam, ich sofort wieder das gefühlt habe. Im Prinzip der Umkehrschluss, das ist das, was ich auch schon oft gesagt habe, es fällt uns unglaublich leicht, uns irgendetwas Schlimmes vorzustellen und es fällt uns unheimlich leicht, ein Gefühl daran zu bauen. Ja, und das ist ja die perfekte Manifestation, ist ja, ich stelle es mir vor und ich stelle mir das Gefühl dazu vor, ich spüre es. Ja, das im positiven Sinne ist das eine positive Manifestation. Aber im Negativen funktioniert es genauso. Und das Negative fällt uns halt unheimlich leicht. Und ich will jetzt auch gar nicht darauf raus, sich jetzt auf positive Dinge zu manifestieren und sich das Gefühl dazu vorzustellen. Das ist alles richtig und auch wichtig, aber das ist heute nicht das Thema. Sondern dieser Umkehrschluss mal zu überprüfen, was von diesen 70% negativen Gedanken am Tag hat eigentlich überhaupt eine Relevanz? Und was davon ist irgendwelcher alter Scheiß, den ich immer noch mit mir mitschleppe, der eigentlich schon lange erledigt ist? Denn man vergisst immer mal dieses Aufräumen, dieses Ausmisten. Und das ist auch für mich immer diese Parallele, immer wenn ich irgendetwas neu gestalte, optimiere, schöner mache, klarer mache, cleaner mache, was auch immer, ist es für mich so eine komplette Befreiung, wo ich mich dann so richtig gut fühle. Ja, ich habe ja dir erzählt vor einiger Zeit, ein paar Wochen, habe ich ja mal meinen, 33 Jahre alten Schreibtisch, den ich wirklich von Anfang an hatte, ausgemustert und durch einen neuen ersetzt. Habe dann mein Büro nochmal neu gestaltet, ein paar Sachen optimiert, was mir so nicht mehr gefallen hat, was auch noch so ein bisschen ja, kleine Ecken bereinigt. Einfach alles nochmal cleaner gemacht. Und das ist immer ein wunderbares Gefühl, dieses Aufräumen, dass es wieder klar ist, dass wieder eine Ordnung herrscht. Und das gilt genauso für unseren Kopf. Dieses Aufräumen mal mit alten Ängsten, alten Sorgen, alten Triggern und sagt, das hat keine Relevanz, da ist keine Verbindung mehr da. Ja, die Vergangenheit ist ohnehin, ja, das ist das Brot von gestern ist alt und hart, das kann ich heute eh nicht mehr essen. Ich kann aus der Vergangenheit Lehren ziehen, ich kann Dinge überlegen, was ich anders mache, aber meistens neigen wir nicht dazu, zu überlegen, ja, wie kann ich das in Zukunft anders machen, sondern wir neigen meistens, boah, war das schlimm. Oh ja, das war, oh je, oh, das erinnert mich jetzt voll dran. Oh, ich erinnere mich auch noch, wie es mir damals ging. Oh, da geht es mir gleich wieder so, das ist jetzt, und wir versetzen uns sofort und denken, jetzt ist die Situation. Natürlich gibt es bei jedem Menschen Dinge, die aktuell schlimm sind, negativ sind, wo er sagt, das kann ich nicht entrümpeln, das ist einfach da. Nur wenn es aktuell da ist, kann man versuchen, daran zu arbeiten, es zu ändern. Das geht oft, nicht immer, ist mir auch klar. Aber als ersten Schritt mal zu überlegen, was hat jetzt noch Relevanz in meinem Leben und was bilde ich mir eigentlich nur dauernd ein, und hat gar keine Bedeutung mehr für jetzt oder für morgen. Ja, das war so ein bisschen Strategie zur Stimme in unserem Kopf, zu unserer Stimme in unserem Kopf, aber auch, wie diese Stimmen zu anderen überschwappen. Und das ist zum einen nochmal, was ich vorhin sagte, wenn andere einem sagen, oh, das wird nicht funktionieren, oh, das ist gefährlich, oh, pass besser auf, dann müssen wir uns wirklich klar machen, dass die wollen uns jetzt nicht suggestiv beeinflussen, die wollen jetzt nicht uns einreden, dass tatsächlich was passiert. Ich bin zum Beispiel komplett allergisch so gegen diesen Spruch, oh, fahr vorsichtig, weil ich dann immer gleich denke, oh, denkt er, dass mir was passiert? Sag doch einfach nur gute Fahrt. Aber selber sage ich auch zu anderen, fahr vorsichtig, pass auf dich auf. Ich sage das auch zu anderen. Ja? Und wenn es andere zu mir sagen, denke ich immer im ersten Moment so, wieso denken die, es passiert? Nein. Wenn ich mir klar mache, dass das nur ein Schutzmechanismus für die Gemeinschaft ist, der an mich weitergegeben wird, dass das die einzige Bedeutung ist, dann muss ich mich davon auch nicht beeinflussen lassen, weil so wie ich das in meinem eigenen Kopf sage, ich ignoriere dich, ich mache es trotzdem, kann ich das dann auch da genauso sagen, der macht es automatisch, der andere, die andere, es hat aber keine Relevanz. Ja, da wir ja beim Sommer-Special Freestyle sozusagen sind, Sie können mir gerne auch mal, wenn Sie sagen, mich würde mal das interessieren oder mich würde mal so ein Thema interessieren, dürfen Sie gerne immer an mich herantragen. Ich weiß, Podcast ist immer so ein bisschen, da kann man ja keinen direkten Kommentar drunter schreiben. So, Sie finden unten in den Shownotes meinen Instagram-Account. Da können Sie mir zum Beispiel super einfach jederzeit eine Nachricht schreiben, falls Sie mal einen besonderen Wunsch haben für die nächsten paar Wochen noch, solange noch Sommer ist. Egal welches Thema, was auch immer, wo Sie denken, das würde mich mal interessieren, wenn er dazu mal was sagt, bin ich gerne offen dafür. Ansonsten vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen ein hoffentlich sonniges, sommerliches, schönes Wochenende. Also schöne Wochenende auf jeden Fall. Fürs Wetter kann ich leider nichts. Und dann freue ich mich, wenn wir uns heute in einer Woche wieder hören, wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Vielen Dank, Ihr, Euer Peter Cavendish. Servus.